Ich sitze hier wieder im Johannes-Wessling-Klinikum mit Professor Hinkelbein und Privatdozent Gerrit Jansen. Professor Hinkelbein ist aus den vorigen Podcasts ja schon bekannt. Der war schon häufiger bei uns. Wir haben schon über Herz-Kreislauf-Stillstand in Flugzeugen gesprochen. Wir haben schon über Herz-Kreislauf-Stillstand im OP gesprochen. Gerrit, dich kennen die Zuhörer noch nicht. Magst du einmal ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, gerne. Erstmal, ich freue mich, hier sein zu können und mit dir hier zusammen zu sprechen. Ich bin mit dem Rettungsdienst, affiliiert, seit ich meine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht habe, über das DRK, wo ich seit über 20 Jahren tätig bin. War dann sehr lange in Bielefeld tätig und habe dann dort auch an der medizinischen Fakultät habilitiert zum Thema Kreislaufstillstand unter besonderen Umständen. Ja, und jetzt bin ich hier geschäftsführender Oberarzt am Johannes-Wessling-Klinikum bei Professor Hinkelbein.
Ja, erstmal Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Und wir wollen heute auch über Herz-Kreislauf-Stillstände reden, nämlich über traumatische Herz-Kreislauf-Stillstände. Vorweg, wir wollen nicht den gesamten Algorithmus abgrasen. Das wurde schon hinlänglich gemacht, sondern wir wollen so ein paar Kontroversen aufmachen. Wir wollen über einzelne Maßnahmen sprechen und die so ein bisschen diskutieren. Da haben wir uns drei Maßnahmen rausgesucht und wollen da so ein bisschen unsere Meinungen zu austauschen. Die erste Maßnahme ist die Thoraxdrainage. Gerrit, was sind deine Gedanken dazu?
Ja, also ich glaube, dass wir alle einig sind darin, dass wenn wir einen Patienten oder eine Patientin vorfinden im traumatischen Kreislaufstillstand, dass es notwendig ist, dort Thorakotomien durchzuführen, links und rechts, und zwar auch möglichst frühzeitig, um diese wichtige Differentialdiagnose des Spannungspneumothoraxes ja zeitnah zu beheben, weil ja ohne dass wir das tun, macht jegliche Art von Herzdruckmassage keinen Sinn, weil wir keinen Auspuff generieren können.
Absolut. Du hast schon von Thorakostomien geredet. Im Endeffekt ist ja die erste Kontroverse, legen wir da im Kreislaufstillstand Schläuche ein oder machen wir einfach nur den Thorax auf?
Meiner Erfahrung nach, glaube ich, ist das Entscheidende, dass man einen schnellen Hautschnitt macht und einen schnellen Finger in den Thorax steckt und auch schnell wieder rauszieht, weil das letztlich den intrathorakalen Druck entlastet. Und es geht, glaube ich, viel weniger um den Schlauch, sondern vielmehr um diesen lebensrettenden Finger, der ja die Thoraxhöhle eröffnet.
Ja, gerade unter dem Aspekt würde ich aber als erstes mal eine Nadelpunktion auf beiden Seiten favorisieren. Das ist relativ schnell durchführbar, zumindest initial effektiv, kann den Thorax entlasten und damit vielleicht auch den Spannungspneumothorax therapieren. Das wird natürlich nicht auf Dauer sein. Man muss sehr zügig daran denken, dann beidseitig eine Thoraxdrainage mit Mini-Thorakotomie dann einzulegen. Aber ich glaube, schneller geht in jedem Fall die Nadelpunktion.
Über schneller sind wir uns, glaube ich, einig. Wo würdest du das machen?
In jedem Fall beim Patienten mit einem traumatischen Herz-Kreislauf-Stillstand, wo ich, auch wenn es nur die geringste Vermutung von einem Spannungspneumothorax wäre, würde ich direkt mit der Nadelpunktion in jedem Fall beginnen, wenn es nicht erfolgreich ist, beziehungsweise wenn Luft kommt, dann sekundär in jedem Fall eine Thoraxdrainage auf beiden Seiten einlegen.
Meine Frage zu präzisieren, klassisch Monaldi Bülow, hättest du da eine favorisierte Position oder?
Ja, meine persönlich favorisierte Bülow-Position, die habe ich zigfach öfter durchgeführt wie Monaldi. Ich habe da immer ein bisschen Hemmungen bei Monaldi, weil man doch relativ von vorne relativ weit senkrecht in den Thorax hineinpräparieren muss. Ich finde das eine etwas gewöhnungsbedürftige Stelle, wo man das Ganze macht. Also zumindest mir persönlich fällt es leichter, seitlich dann in Bülow-Position das Ganze zu machen. Und ich glaube, die meisten Kollegen haben hier auch wesentlich mehr Erfahrung.
Aber da sind wir ja schon bei der ersten Kontroverse. Also direkt Finger im Thorax gegen Nadeldekompression. Nadeldekompression, da muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass zumindest CT-Studien doch recht eindeutig zeigen, dass die 14-Gauge-Nadeln, die wir so durchschnittlich da haben, dass die zu kurz sind. Also wenn man über eine Nadeldekompression nachdenkt, dann müssen wir längere Nadeln nehmen. Da gibt es extra Dekompressionsnadeln, aber die müssen halt auf dem jeweiligen Rettungsmittel vorhanden sein. Muss man nur gedanklich machen. Ja, finde ich spannend. Und da kommen ja sicherlich zwei Aspekte zum Tragen. Das eine ist die Geschwindigkeit, das andere ist die mehr oder weniger endgültige Therapie gegenüber einer überbrückenden Maßnahme.
Ich denke, man muss dabei vielleicht auch bedenken, wann lege ich die Thoraxdrainage ein? Oder wann muss ich die Thoraxdrainage einlegen? Im Rahmen von einer Reanimation und einem nachgewiesenen oder vermuteten Spannungspneumothorax auf einer der beiden Seiten. Ich glaube, da stellt sich die Frage nicht wirklich, das muss sofort gemacht werden. Auf der anderen Seite sind ja viele Patienten, die einen Pneumothorax haben, aufgrund vom Trauma, dann vielleicht aufgrund von einer Blutung oder Hypoxie oder ähnlichem einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben, wo aber der Pneumothorax nicht zwingend die Ursache für den Herz-Kreislauf-Stillstand darstellt. Da wiederum stellt sich ein bisschen die Frage, wann lege ich die Thoraxdrainage ein? Weil das Einlegen von der Thoraxdrainage ist zwar jetzt nicht sonderlich kompliziert, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kann man das auch, glaube ich, relativ sicher selbstständig durchführen, wenn man bestimmte Rahmenbedingungen beachtet. Auf der anderen Seite werden da schon etliche Minuten vergehen. Also ich habe es nie selbst gemessen, aber 5 Minuten, 6 Minuten sind da beim durchschnittlich Trainierten, denke ich, ganz realistisch. Und da stellt sich halt die Frage, wenn ich jetzt wirklich einseitig oder beidseitig eine Thoraxdrainage wegen dem beispielsweise Hautemphysem einfach nur einlegen möchte, mache ich das vor Ort, mache ich es im Rettungswagen, mache ich es auf der Fahrt oder warte ich vielleicht mit der Maßnahme, bis ich im Krankenhaus bin. Und da gibt es halt ganz interessante Untersuchungen, zuletzt vor einigen wenigen Jahren, wo man zeigen konnte, dass es zumindest aus dem zeitlichen Aspekt heraus keinen großen Unterschied macht, ob ich die präklinisch lege oder im Krankenhaus. Es dauert halt immer ungefähr gleich lang. Was nicht heißt, dass man es erst im Krankenhaus machen sollte, was auch nicht heißt, dass man es nicht vor Ort machen darf oder was auch nicht heißt, man muss es vor Ort machen, sondern ich glaube, da braucht man ein bisschen Augenmaß und muss ganz individuell im Patient und seinen Zustand abwägen, mache ich es vor Ort unter vielleicht etwas höherem Risiko, unter weniger Sterilität oder kann der Patient soweit stabil transportiert werden? Es ist nur ein zusätzlicher Befund im Pneumothorax und ich kann vielleicht warten, bis ich im Klinikum bin, weil vielleicht dort die Kollegen mehr Erfahrung haben, das unter sterileren Bedingungen machen können oder vielleicht ein Thoraxchirurg oder ein Allgemeinchirurg da ist, der es häufiger macht und dementsprechend dann vielleicht auch mit einer höheren Erfolgsrate.
Genau, das ist eine spannende Diskussion. Man muss ja schon sagen, dass in den letzten Jahren die Thoraxdrainage oder die Thorakostomie immer wichtiger geworden ist. Und wo wir uns drei im Vorgespräch alle einig waren, die Anlage einer Thoraxdrainage sollte ein Notarzt beherrschen, in Deutschland präklinisch tätig ist. Aber trotzdem gibt es Situationen, und wir sind ja nicht immer 20 Minuten von der Klinik entfernt, sondern wir haben ja auch viele Notfälle oder 30 Minuten, wir haben ja auch viele Notfälle, wo der nächste Schockraum vielleicht nur 10 Minuten weg ist, ist dann vielleicht die Nadeldekompression unter Reanimationsbedingungen die elegantere Version für diesen Patienten. Besonders unter Herzdruckmassage, wo die Anlage einer Thoraxdrainage ja noch zusätzlich ersperrt ist, wenn man die Herzdruckmassage weitermachen möchte.
Also ich sehe da noch einen weiteren Punkt. Ja. Die meisten Ärztekammern in Deutschland verlangen 2 Thoraxdrainagen, die man durchgeführt hat, bevor man dann letztendlich die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin machen kann und als Notarzt draußen in der präklinischen Phase Patienten versorgen darf. Ich glaube nicht, dass man nach 2 Thoraxdrainagen, die man angelegt hat oder durchgeführt hat, völlig alleine in der Lage ist, eine Thoraxdrainage zielsicher unter sicheren Bedingungen und vor allem auch dann, wenn es um die Reanimation geht, relativ schnell überhaupt anlegen zu können. Das ist meines Erachtens schon auch ein gewisses Defizit in den Voraussetzungen, die von den Ärztekammern letztendlich für die Weiterbildungsordnung auch gegeben werden. Da braucht man schon ein paar mehr. Und ich kenne jetzt keine Zahlen, ich kenne keine Lernkurve, ich wüsste jetzt auch nicht, ob das jemals irgendwie untersucht wurde, aber Thoraxdrainagen, ich würde schon mal denken, dass man so 5 bis 10 eigentlich schon gelegt haben sollte, bis man eine gewisse Routine hat und es dann auch relativ schnell durchführen kann unter dem Stress, ja, weil Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand, traumatischer Genese, das passiert ja nicht einfach so, sondern da ist ja vielleicht ein Verkehrsunfall, da gibt es mehrere Verletzte, gibt viel Stress, vielleicht ist der Patient eingeklemmt, man kommt nicht richtig an den Patienten dran, man hat aufgeregte Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst oder vielleicht weitere Notärzte, die da auch tätig sind. Das sind ja alles Faktoren und Situationen, die nicht dazu führen, dass man eine Maßnahme, die man zweimal selbst gemacht hat, unter Anleitung, dann überhaupt alleine durchführen kann oder durchführen sollte. Also ich glaube schon, dass man da etwas mehr Training braucht. Das Gleiche gilt allerdings auch für die Nadeldekompression. Also da sehe ich das auch. Einmal irgendwo gesehen und dann selbst machen, ist das sicherlich kein Weg. So soll es nicht sein. So kann man den Patienten nicht sicher versorgen.
Ja, die Nadeldekompression ist ja ein Aspekt, wenn man so möchte, der Entlastung des Spannungspneumothoraxes, die ja, wenn man so will, auch noch einen kleinen Vorteil hat in dieser Situation, in der wir uns ja jetzt imaginär befinden, also diesem Traumakreislaufstillstand, wo wir ja mitunter auch unser Team koordinieren müssen. Und die Nadeldekompression ist eine Maßnahme, die auch Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen im Rahmen ihrer Ausbildung durchaus üben. Und dementsprechend natürlich prinzipiell auch delegierbar wäre, wenn die entsprechenden Kolleginnen oder Kollegen die entsprechende Kompetenz aufweisen. Aber ich möchte noch einmal einen anderen Aspekt einbringen zum Thema Thoraxdrainage. Ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, die Drainage einzulegen oder ob es nicht in dieser Situation, in der wir uns befinden, vielleicht für die initiale Versorgung sogar tatsächlich nur ausreichen könnte, eine Thorakostomie durchzuführen. Und ich glaube, wenn man, und das müssen wir uns alle klar machen, also die Notfallmedizin ist ein hochanspruchsvolles Fach, das sich immer weiter professionalisiert. Und das ist genauso, wie Professor Hinkelbein sagte, reichen uns diese zwei Thorax-Drainagen? Also für den Schein vielleicht ja, aber was ist denn mit dem Routineerhalt? Über solche Dinge muss man ja, glaube ich, auch sprechen, wenn man sich mit invasiven Maßnahmen in der Notfallmedizin befasst.
Ich versuche mal, diese Kontroverse zusammenzufassen. Wir sind uns erstmal einig, dass die endgültige Lösung eines Spannungspneumothorax die Thoraxdrainage ist. Wir sind aber unter besonderen Bedingungen. Wir haben einen instabilen, wahrscheinlich reanimationspflichtigen Patienten und müssen zusätzlich das Team koordinieren. Und da muss man sich zusätzlich fragen, wie weit ist das nächste Krankenhaus weg? Bin ich jetzt gerade der Richtige und ist dieses Team das Richtige, um die jeweilige Maßnahme durchzuführen? Und wovon profitiert der Patient am meisten? Und unter diesen Abwägungen muss ich die Entscheidung treffen. Und da ist weder immer die Nadeldekompression richtig, noch immer die Thorakostomie oder Thoraxdrainage als Steigerung, sondern das ist sehr abhängig von Transportweg, meinem Team, mir selbst, dem Patienten, der Patientin und den gesamten Rahmenbedingungen, die da noch dranhängen. Auch Tagesform, glaube ich.
Also. Ja, muss man ganz klar sagen. Ja. Uhrzeit vielleicht auch.
Auf jeden Fall. Also meine Performance ist nachts um 3 auf jeden Fall schlechter als um 9 Uhr nach dem zweiten Frühstück. Gut, ich glaube, das ist zu dem ersten Thema schon genug und ich glaube, wir haben da bei euch schon ein Gefühl geweckt für das, wo die Kontroversen liegen können. Das zweite Thema finde ich fast noch spannender, die Kontroverse präklinische Sonografie beim Trauma, möchte ich dazu sagen. Präklinische Sonografie ist ein viel größeres Feld. Wollen wir diesmal mit Jochen starten? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, wir kennen alle die Sonografie seit etlichen Jahren im klinischen Setting. Wir wissen es als wertvolle Hilfe bei der Anlage von Regionalanästhesie. Wir kennen es zur Unterstützung bei der Anlage von ZVKs. Wir kennen es beispielsweise auch aus dem Schockraum mit verschiedenen Untersuchungen, sei es Sonografie, Pleura, sei es FAST oder IFAST, um zumindest eine Idee dafür zu haben, ob der Patient freie Flüssigkeit im Abdomen hat oder nicht. Die Sonografie im Rettungsdienst außerhalb des Krankenhauses ist da wesentlich neuer noch und letztendlich erst dadurch möglich geworden, dass man kleine Geräte hat, Handheld-Geräte optimalerweise, die auch einen Akku haben und dabei aber auch eine zumindest praktikable oder möglichst gute Qualität des Bildes. Also ich weiß noch, als ich etwas jünger war und mein Pflegepraktikum gemacht habe und ein paar Formulaturen, da hat man ja nie was erkannt auf so einem Ultraschallgerät, weil es gefühlt nur 20 Pixel auf dem Bildschirm gab. Das ist ja mittlerweile wirklich um Welten besser. So, jetzt kommen wir zur präklinischen Sonografie. Es ist auf vielen Fahrzeugen oder Rettungsmitteln oder das heißt auf Luftrettungsmitteln ja mittlerweile Standard und auch verfügbar. Es sind wirklich oft kleine, praktikable und gute Handheld-Geräte, wo man neben hauptsächlich freier Luft im Abdomen oder Flüssigkeit im Abdomen auch Pneumothorax diagnostizieren kann. Oder wer es halt kann und den richtigen Schallkopf dazu hat, auch die kardiale Pumpfunktion zumindest mal optisch grob einzuschätzen. Von daher würde ich schon sagen, Ultraschall hat einen gewissen Stellenwert im Rahmen der präklinischen Versorgung. Nun ist aber auf der anderen Seite nicht unbedingt so, dass alles, was man machen kann, auch gleich gut ist oder hilfreich ist. Ja, manche Dinge kann man auch machen und sie haben vielleicht nicht so arg viel Wert oder letztendlich eine Entscheidung für eine Therapie, der Therapieänderung. Und da würde ich leider, wenn ich ehrlich bin, den Ultraschall auch mit dazu zählen. Ich weiß, es ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, die ich jetzt vertrete und vielleicht ist da auch ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, die Verwendung vom präklinischen Ultraschall, gerade was jetzt Abdomen und freie Flüssigkeit betrifft, wenn ich den Verdacht habe, dass der Patient vielleicht freie Flüssigkeit im Abdomen haben kann, die ist nicht wirklich hilfreich, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Vorausgesetzt Gerät geht, Gerät ist auch da, irgendein Mitarbeiter hat es auch eingeschaltet, der Akku funktioniert und ich habe den richtigen Schallkopf. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich sehe freie Flüssigkeit, ganz klar, dann weiß ich, der Patient hat freie Flüssigkeit. Die Konsequenz wird sein, ich gucke, dass ich so schnell wie möglich ins Krankenhaus komme und entsprechend Volumentherapie mache. Andere Möglichkeit, ich sehe keine freie Flüssigkeit. Das kann natürlich bedeuten, dass der Patient auch gar keine freie Flüssigkeit hat. Das kann aber, muss man sagen, auch bedeuten, dass der Patient freie Flüssigkeit hat, vielleicht nicht allzu viel, dass ich die einfach nur nicht sehe. Und da kommen wir auch wieder zu den Skills zurück. Wer Ultraschall durchführt, das ist ja nicht gerade irgendwie draufhalten und gucken, sondern auch da braucht man gewisse Skills, da braucht man eine gewisse Routine, man braucht ein gewisses Training, um möglichst sicher das Ganze zu machen. Gehen wir mal davon aus, der Notarzt hat, Notärztin oder wer auch immer den Ultraschall macht. Aber wenn ich jetzt ganz kritisch bin, was ist denn wirklich die Konsequenz daraus? Wenn ich einen instabilen Patient habe, wo ich weiß, halt freie Flüssigkeit, werde ich gucken, dass ich so schnell wie möglich ins nächste oder nächstgelegene Krankenhaus komme, um den Patient dann zu versorgen, gegebenenfalls zu laparotomieren und die Blutungsquelle zu finden und die Blutung zu stoppen. Wenn der Patient keine freie Flüssigkeit hat, mache ich ja nicht extra langsamer. Da werde ich mich auch beeilen, wenn er instabil ist. Er wird auch Volumentherapie bekommen, weil wenn es keine Blutung ist, kann es natürlich auch irgendeine andere Form von Schock sein. Von daher wird es aus meiner Sicht keine große Konsequenz haben. Und da muss man halt fragen, eine Diagnostikmöglichkeit, die mitunter zeitaufwendig ist und keine große klinische Relevanz im Sinne von Therapieänderung oder Planänderung hat, muss ich die denn zwingend einsetzen? Ist es vielleicht eher eine Spielerei? Kann ich es machen? Und ich glaube, auch das muss man halt so ein bisschen im Einzelfall sehen. Also ich würde nicht, also definitiv nicht so weit gehen und zu sagen, wir brauchen keinen Ultraschall und wir lassen das Gerät zu Hause. Ich glaube, das wäre falsch. Andererseits, genauso falsch wäre, wenn man sich mit dem Gerät nicht gut auskennt und braucht 5 Minuten, bis man irgendwie den richtigen Schallkopf ausgewählt hat und dann trotzdem noch kein richtig gutes Bild sieht und am Ende 10 Minuten umgegangen sind und ich kann nicht wirklich sagen, hat er jetzt Freiflüssigkeit oder hat er keine. Das macht halt auch nicht so viel Sinn. Also von daher, ich glaube, mit Augenmaß muss man es einsetzen. Ich bin allerdings hinsichtlich der diagnostischen Relevanz, was Therapie, Plan, Planung, Ablauf betrifft, eher etwas skeptisch und würde sagen, muss man nicht unbedingt machen.
Gerrit, wie siehst du das?
Ja, also ich finde die Entwicklung mit dem Ultraschall in der Präklinik gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Sie ist aber letztlich ähnlich wie Professor Hinkelbein. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, glaube ich, aus welchem Fachgebiet, unter welchem Aspekt man vielleicht den Notfall betrachtet. Ich selbst bin noch in so einer Zeit groß geworden, wo Domsonde bedeutete, dass man alle Organe durchschallt, durchmisst und eventuell letztlich Pathologien nachweist, die vielleicht der Fragestellung gar nicht dienlich sind. Ich glaube, in der Situation, in der wir uns befinden, geht es eigentlich um den Fokus. Und der Fokus ist, dass wir klar eine Fragestellung haben, die wir beantworten wollen. Und das unter Zeitdruck. Also man darf sich nicht dazu verleiten lassen, Minuten verstreichen zu lassen. Das muss definitiv klar sein. Ein ganz klar definierter Untersuchungsalgorithmus, der innerhalb von 30 Sekunden abzuschließen ist. Und es stimmt, also was hat das für uns für Konsequenzen in der Präklinik? Ich glaube, bei dem Patienten oder der Patientin, die vielleicht mit dem Motorrad gestürzt ist oder die vielleicht schon bei uns im RTW liegt, ist das nicht so von Bedeutung. Aber wenn ich so den, irgendwie hemodynamisch kompensierten jungen Menschen im Auto eingeklemmt habe unter Umständen, wo ich mich entscheiden muss, mache ich jetzt eine Crashrettung vielleicht oder habe ich die Zeit, den unter immobilisatorischen Aspekten in Ruhe aus dem Auto zu holen? Da kann es vielleicht einen Unterschied machen, ob ich in der fokussierten abdominellen Sonografie freie Flüssigkeit sehe, ja oder nein. Und ich glaube auch in der Situation, in der wir uns befinden, wenn wir an den traumatischen Kreislaufstillstand denken, lohnt es sich schon einmal mit dem Echo zum Beispiel subxiphoidal aufs Herz zu schauen, ob wir vielleicht Anzeichen für eine Perikardtamponade sehen. Und ich glaube auch, dass die Ultraschall-Diagnostik uns vielleicht Möglichkeiten gibt, periphere Venenkatheter auch einfacher zu legen im Bereich der Präklinik.
Auf jeden Fall. Das sind ja super spannende Aspekte. Wir sind wieder ähnlich der Thoraxdrainage. Dabei bin ich der Richtige, um das zu machen. Ist die Patientin, der Patient der Richtige, um das zu machen? Also wenn ich den Schockraum um die Ecke habe, ist es sicherlich sinnvoll, einen instabilen Patienten schnell in den Schockraum zu bringen. Da sind wir uns einig.
Ja, also ich würde mich immer so ein bisschen die Frage, oder ich würde mir die Frage stellen, wenn sie zum Ultraschall beispielsweise geht, glaube ich, dass meine Diagnostik eine therapeutische Relevanz haben wird. Soll heißen, ändere ich dadurch meinen Plan, sei es Zielkrankenhaus, Fahrgeschwindigkeit, was weiß ich, ändert sich da was oder ändert sich nichts? Ja, wenn ich sage, nein, es ändert sich nichts, würde ich es auch lassen, ehrlich gesagt. Weil dann verliere ich nur Zeit, um das Ganze zu machen. Wenn ich denke, dass sich was ändert oder ändern könnte, dann würde ich es auch durchführen. Ich glaube, dann ist auch wichtig und auch völlig richtig. Ja, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich bin da kein kompletter Gegner, ja, sondern ich glaube, man muss es wohl überlegt mit Augenmaß einsetzen und ist halt leider in vielen Fällen so, dass es keine große Relevanz hat und damit verliert man leider oft nur Zeit, insbesondere wenn man halt nicht ausreichend Routine hat oder trainiert ist. Ich möchte aber noch so einen kleinen weiteren Fokus nochmal bringen. Es geht ja jetzt auch nicht nur um die freie Flüssigkeit für den Ultraschall, sondern man kann ja auch, wenn wir jetzt auf den Pneumothorax zurückkommen, eine Etage höher nochmal gucken, ob der Patient Pleurakleiden hat, ob er letztendlich einen Verdacht auf den Pneumothorax hat. Ich glaube, das kann eine sehr wichtige Entscheidung sein. Das kann auch vielleicht ein Ausschluss sein, den man machen muss, der eine unmittelbare therapeutische Konsequenz haben kann. Also für sowas lasse ich es mir auch sehr gerne gefallen. Ich glaube, da kann das wirklich hilfreich sein. Aber auch das muss man natürlich können und nicht irgendwo einmal gesehen haben und dann mal 10 Minuten probieren und gucken, ob ich was rausfinde oder nicht. Ja, das macht halt beim besten Willen keinen Sinn.
Da kann ich sogar eine eigene Anekdote zu erzählen. Ist schon ein bisschen her. Ich hatte einen Patienten, der zwischen seinem Treckeranhänger und seiner Deichsel und seinem Trecker eingeklemmt war. Und Rettung war schon erfolgt und er lag bei mir vor Trage und ich habe bei diesem Thoraxtrauma einen Ultraschall gemacht und habe keinen Pneumothorax gesehen. Also ich habe überall Seashore-Sign gesehen und habe an 4 Punkten und habe ihn dann so in die Klinik gebracht. In meinen eigenen Schockraum und habe in dem Schockraum gesagt, ich habe geschallt, kein Pneumothorax. Und wie denn so ein Schockraum ist, buff, war das Thoraxbild gemacht. Ich stand so, dass ich die Aufnahme gesehen habe direkt und sehe einen riesigen Pneumothorax. Das Gelächter war natürlich auf Seiten der Unfallchirurgen und der unfallchirurgischen Oberärztin in dem Fall groß. Und sie hat mich natürlich damit hops genommen auf eine nette Art und Weise. Man muss aber natürlich auch fragen, ich habe den Patienten ja stabil in der Klinik abgegeben. Also natürlich habe ich mich in dem Moment, entweder der Pneumothorax ist in der Größe erst entstanden, oder ich habe mich verguckt. Beides möglich, kann ich im Nachhinein, kann keiner aufklären. Aber ich habe den Patienten ja stabil in der Klinik abgegeben. Also hätte es an meinem Management wirklich etwas ändern müssen, wenn ich diesen Pneumothorax gesehen hätte? Oder war es in Ordnung, ihn so spontan atmend einfach abzugeben und er hat im Schockraum seine Thoraxdrainage gekriegt?
Ja, ich denke, dass diese Maßnahmen, die wir gerade besprechen, ja auch sehr invasiv sind und auch gerade in der Präklinik unter ja nur sehr eingeschränkten Bedingungen erfolgen können. Und es ist daher nur ratsam, Patienten oder Patientinnen, die hämodynamisch stabil sind, nicht mit invasiven Maßnahmen zu versorgen, die vielleicht in der Klinik viel sicherer und besser durchzuführen sind. Und wegen deiner Erfahrung, die du da gemacht hast, so ein Befund ist ja niemals stationär. Der Notfall ist ja dynamisch und wenn du in der ersten Situation dort vielleicht noch keinen relevanten Pneu an der Stelle gehabt hast, dann geht er dir natürlich durch. Und naja, ich gönne den Unfallchirurgen ja ihren Spaß, aber das darf man da, glaube ich, nicht vergessen.
Absolut. Jochen hat das vorhin sehr schön gesagt. Präklinische Sonografie ist kein Selbstzweck. Es muss eine therapeutische Konsequenz haben. Ändert es gerade was oder mache ich diese Sonografie nur für mich und am Ende leidet der Patient unter der Zeit, die verloren geht? Dann kommen wir, glaube ich, auch schon direkt zum dritten Thema. Und das ist ein Thema, ich glaube, es ist auf vielen ärztlichen Rettungsmitteln verlastet, wird aber extrem selten genutzt. Das ist der ZVK, der präklinische. Wie steht ihr dazu? Diesmal würde ich sagen, startet Gerrit wieder.
Ja, also ich glaube, wir haben ja mittlerweile ja verschiedene Herangehensweisen, wie wir mit C-Problemen umgehen bei Patientinnen und Patienten, die traumatisiert sind. Und da steht natürlich im Vordergrund erstmal die Kontrolle der Blutungen mit allen verschiedenen Möglichkeiten, die wir dort haben, sei es jetzt Beckenschlinge bei Beckenfrakturen, sei es Tourniquetanlagen oder eventuell auch der Einsatz von Hämostyptika. Das ist natürlich das A und O. Und wenn es dann darum geht, einen Volumenersatz durchzuführen, dann glaube ich, ist immer noch der periphere Venenzugang das Mittel der Wahl, sofern er applizierbar ist und unter vielleicht der Hilfe von sonografischen Techniken. Das möchte ich hier noch einmal anbringen. Ja, und ich persönlich glaube, dass der präklinische ZVK sehr zeitaufwendig ist, in der Vorbereitung, in der Durchführung unter schlechten Bedingungen nur erfolgen kann. Und angesichts von Alternativen wie zum Beispiel intrauterinen Zugängen in der Präklinik eigentlich keine Rolle spielen sollte. Das ist dann in der Schockraumversorgung in der Klinik eine andere Situation. Aber präklinisch, glaube ich, sollte man das entbehrlich machen, oder? Was denken Sie?
Also ich würde vielleicht mal erstmal eine Frage stellen. Ich glaube, wir drei, wie wir hier sitzen, haben zusammen Rettungsdiensterfahrung von mehr als einem halben Jahrhundert. In der Summe, also nicht am Stück, aber in der Summe. Wer von uns drei hat denn schon mal ein ZVK in der präklinischen Phase gelegt? Okay, Sie können natürlich alle nichts sehen. Ja, ich kann es, aber ich kann Ihnen sagen, Sie verpassen nichts, weil es hat sich keiner gemeldet von uns dreien. Also drei erfahrene Notärzte seit Jahren, viel Erfahrung, nie jemanden ZVK gelegt in der präklinischen Phase. Ich glaube, das liegt bei uns dreien auch sicherlich nicht daran, dass wir es nicht können, weil wir es nahezu jeden Tag in der Klinik entsprechend machen. Ich sehe es ganz genauso. Ich glaube, der ZVK und die Anlage von einem ZVK hat in der präklinischen Phase eigentlich keine Bedeutung. Also, wer mich kennt, weiß, dass ich das Wort eigentlich nicht mag und Sätze, die eigentlich enthalten, natürlich immer sehr mit Vorsicht genossen werden müssen. Ich würde mich, glaube ich, nicht darauf einlassen zu sagen, der ZVK hat in der präklinischen Phase gar keine Bedeutung. Ich glaube, das ist falsch, weil es gibt einige ganz, ganz, ganz wenige Patienten, wo man vielleicht doch einen braucht. Das mag der Patient sein, der vielleicht eine Blutung hat oder ein akutes Schockgeschehen, den ich in irgendeiner Art und Weise in der Volumentherapie versorgen muss, wo es überhaupt gar nicht geht, unter geordneten Bedingungen, vielleicht keinen intraoseren Zugang habe oder, keine Ahnung, die intraoseren Nadel auf den Boden gefallen ist und nicht mehr verwendet werden kann. Ich glaube aber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas in der präklinischen Phase überhaupt braucht, derart gering ist, dass man wirklich überlegen muss, ob bei einem ZVK, den man in 10 oder 15 Jahren auf dem NEF braucht, es wirklich gerechtfertigt ist, den ZVK da mitzuführen. Also wenn man so denken würde, müsste man ja auch ganz viele andere Dinge mitnehmen, sei es die Knochensäge, die mal auf dem Auto war oder irgendwelche senkstarken Sonden, die es schon lange nicht mehr gibt, irgendwelche anderen Thorakotomie-Sets oder Amputatsets oder diesen ganzen Kram, den man eigentlich so alle 100 Jahre mal nur braucht. Und ich glaube, da gehört der ZVK leider auch dazu. Da kommt natürlich auch wiederum das Problem dazu, ZVK in der Klinik legen macht jeder, der in der Anästhesie arbeitet, relativ regelmäßig. Ich glaube, da ist ein gutes Training da, das kriegt man auch hin. Muss man bedenken, viele Kollegen können es nur mit Ultraschall und nicht ohne. In der präklinischen Phase, gut, wenn man ein Ultraschallgerät hat, kann man es natürlich nehmen. Dann kostet es aber noch mehr Zeit, also dass man wahrscheinlich auch ohne stechen müsste. Dann wird man nicht wie gewohnt Vena jugularis interna wahrscheinlich nehmen, weil man den Patienten nicht kopftief lagern kann, sondern man wird wahrscheinlich Vena subclavia nehmen, was man in der Klinik eher weniger macht, weniger Erfahrung hat. Die Sterilität kommt mit dazu, die nicht gewährleistet ist. Und dann zu guter Letzt die Routine. Und zwar nicht die Routine für ein ZVK, sondern die Routine für das ZVK-Set. Ja, es ist was anderes, wenn ich jeden Tag die gleiche Firma in der Klinik in der Hand habe und regelmäßig ZVKs damit lege. Das kenne ich blind und weiß, wie es funktioniert. Es gibt aber ganz viele Sets, und da hatte ich auch schon ein paar gehabt, die macht man auf und denkt, oh, ja, was muss ich da jetzt nehmen? Was gehört dahin? Und wie funktioniert das? Und das ist eine sehr große Fehlerquelle und ein großes Risiko.
Ich möchte das sogar noch erweitern, was du sagst, weil das ist ja nicht nur das Set, was ich nicht kenne, sondern die fehlende Übung beim gesamten Team. Ich habe in den seltensten Fällen eine Notfallsanitäterin, einen Notfallsanitäter, der nebenbei Anästhesie- oder Intensivpflegekraft ist. In den meisten Fällen sind es hauptberufliche Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, die das alles schon mal gesehen haben, aber die sicherlich nicht die Expertise darin haben, ZVKs zu legen, weil es einfach in der Präklinik so selten ist, dass keiner von uns dreien das schon mal gemacht hat.
Ich glaube, da spielt wieder so ein bisschen das eine Rolle, was auch bei der Sonografie eine Rolle spielt, nämlich man darf dann auch nicht aus dem Auge verlieren, dass man dem Patienten eigentlich im Krankenhaus besser helfen kann und ihn dann schnell ins Krankenhaus bringt und nicht ja, wertvolle Zeit vielleicht verstreichen lässt in der Anlage von zentralvenösen Kathetern.
Genau.
Also ich glaube ganz klar, dass der peripher-venöse Zugang Standard ist, bleibt und sein wird und sollte. Der intrauretale Zugang, die Wahl Nummer 2. Wenn beides versagt, warum auch immer und ich es unbedingt brauche, kann ich ZVK natürlich in Erwägung ziehen, aber es muss eine absolute Rarität bleiben und das wird so selten sein, dass man sich wirklich überlegen muss, ob auf dem Auto so ein Set überhaupt vorhanden sein sollte. Ich denke, ganz ehrlich, kann man eigentlich drauf verzichten.
Ich glaube, da sind wir uns diesmal tatsächlich alle einig. Eigentlich können die Sets runter. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und die tollen Kontroversen. Ich finde, das hat auf alle Aspekte nochmal ein anderes Licht geworfen, dass man einfach alle, besonders die invasiven Maßnahmen, die wir machen, aus zwei Blickwinkeln sehen muss und sich immer genau überlegen muss, profitiert mein Patient, meine Patientin gerade von dem, was ich tue? Oder profitieren wir alle am meisten davon, wenn wir einfach schnell in die Klinik fahren? Als Gästen gebühren euch die letzten Worte.
Ich glaube, es ist wichtig, Maßnahmen, die man durchführt oder durchführen möchte, auch wirklich sicher zu beherrschen. Nur dann, wenn man ausreichendes Training hat, kann man sie durchführen. Man muss immer dabei überlegen, nutzt das was, was ich hier tue, oder nutzt es nichts, kostet nur Zeit. Und wenn man das ein bisschen individualisiert, vielleicht reflektiert, kurz bevor man eine Maßnahme durchführt oder einen Auftrag gibt, glaube ich, kann man für den Patienten das beste Behandlungsergebnis als solches erreichen. Also von daher lieber dann zügig ins Krankenhaus fahren, anstelle lang rumzumachen, ob ich irgendeinen Thorax-Sono oder Abdomen-Sono machen kann. Vielleicht lieber eine rasche Nadelpunktion, bis das Thorax-Drainage-Set gerichtet ist. Oder aber dann intraossären Zugang anstelle von einem peripher-venösen, wenn er nicht geht. Ich glaube, das kann man alles vertreten. Viele andere Dinge muss man wirklich sehr, sehr kritisch hinterfragen, bevor man sie durchführt.
Ja, und ich glaube, dass die Notfallmedizin durch die Entwicklung in den letzten Jahren sich immer weiter professionalisiert hat und wir diesen Weg mitgehen müssen, auch als Ärztinnen und Ärzte uns ständig weiterbilden müssen, auch unsere praktischen Skills vertiefen müssen. Ja, und das bedeutet dann letztlich auch, dass man an der einen oder anderen Stelle ja auf eine Diagnostik oder eine Therapie verzichtet, wenn sie letztlich unterm Strich für den Patienten oder die Patientin nichts Positives bewirkt.
Vielleicht noch ein kurzer zusätzlicher Hinweis. Also es gibt ja viele Kurse, wo man sowas lernen kann oder üben kann. Viele dieser Kurse sind ja an Kadavern oder Tierpräparaten oder, wenn es noch einfacher ist, irgendwelche Plastikteile oder Puppen. Ich glaube, das kann dazu dienen, dass man das Handling als solches erlernt. Das wird aber nicht dazu führen, dass man die Technik erlernt. Ja, ich glaube, die Technik muss man wirklich beim Mensch machen. Von daher, so ein Kurs ist wichtig und gut als Basis, aber das ersetzt nicht, dass man es mehrfach so lange beim Menschen macht, bis man es auch wirklich kann. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Super, ich glaube, das sind sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank für eure Zeit.
Sehr gerne.
Vielen Dank.